HR Info Wirtschaft
mit Martin Honecker.
Oder!
Da kann John Bercow noch Speaker im britischen Unterhaus brüllen, so viel er will. Von Ordnung kann beim Brexit schon lange keine Rede mehr sein. Erst wollte das Vereinigte Königreich Ende März austreten. Das hat nicht geklappt. Dann wollten die Briten nicht an der Europawahl teilnehmen. Mitgewählt haben sie trotzdem nochmal. Und noch vor etwas mehr als einem Monat verkündete der britische Premierminister Boris Johnson im Unterhaus:
I will not ask for another delay.
Komme, was wolle, am 31. Oktober ist Schluss. Das war bis vor wenigen Tagen Johnsons Mantra. Lieber wolle er tot im Graben liegen, als noch länger in der EU zu bleiben. Und jetzt? Ende Oktober. Der britische Premierminister erfreut sich bester Gesundheit und trotzdem steht die nächste Zugabe im Brexit-Drama an. Nachdem ihn das Parlament gezwungen hat, hat Boris Johnson den Rest der EU doch noch um eine Verlängerung der Ausstiegsfrist gebeten. Noch immer ist also unklar, wie es mit dem Brexit und damit auch mit dem Handel zwischen Großbritannien und der Europäischen Union weitergeht. Das belastet die Wirtschaft. Von Order keine Spur, was das Brexit-Chaos mit der Wirtschaft macht. Unser Thema hier bei HR Info Wirtschaft. An alle deutschen Unternehmen: Sie wollen nach dem Brexit weiterhin Waren mit dem Vereinigten Königreich handeln, dann werden Sie jetzt aktiv. So steht's in einer ganzseitigen Werbeanzeige, geschaltet von der britischen Regierung in mehreren deutschen Tageszeitungen. Sicher ist sich die britische Regierung da auch noch mit dem Datum. Oben drüber steht nämlich 31. Oktober. Die britische Regierung wirbt aber nicht nur bei europäischen Unternehmen dafür, sich auf den Brexit vorzubereiten, sondern auch bei Briten in Deutschland, so wie in dieser Radiowerbung. Zu hören bekommen die Briten in Deutschland zum Beispiel, wenn sie hier einen Podcast der BBC runterladen.
Get ready for Brexit on the 31st of October and find out how you can carry on living and working here. For example, you will need to apply for residency, check your access to healthcare, exchange your UK driving licence, and go online to check that your passport is valid. Get ready for Brexit on the 31st of October by reading the Living In Guide at gov.uk/living-in-germany.
Briten in Deutschland sollten also prüfen, ob ihre Pässe noch gültig sind, ihren Zugang zur Gesundheitsversorgung checken und die Führerscheine umtauschen. Wer sich aber jetzt erst auf den Brexit vorbereitet, ist ohnehin ein bisschen spät dran. Schließlich hätte Großbritannien schon vor über einem halben Jahr austreten sollen. Schon seit Jahren bereitet sich deshalb Sophie Cyriax bei der Firma Elkamed in Mittelhessen auf den Brexit vor. So gut es bei all den Unklarheiten gehen kann. Elkamed ist ein hochspezialisiertes Familienunternehmen und stellt Kunststoffteile für die Autoindustrie her. Zum Beispiel die Abdichtung von Windschutzscheiben oder Kunststoffbehälter für den Motorraum von Baumaschinen. Auch auf Kunststoffteile, die bei der Herstellung von Lampen und Leuchten gebraucht werden, hat sich Elkamed spezialisiert. Und all das geht auch nach Großbritannien, hat mir Sophie Cyriax erzählt.
Wir exportieren in das Vereinigte Königreich Produkte aus all unseren Geschäftsbereichen. Das heißt Teile für die Automobilindustrie, für die Fahrzeugindustrie, aber auch für die Beleuchtungsindustrie. Wir haben namhafte Kunden in UK und wir haben ganze Geschäftsbereiche, die von dem Geschäft mit dem Vereinigten Königreich leben. Der Exportanteil von Elkamed nach Großbritannien beträgt rund 10%, zwischen 10% und 12% vom Gesamtumsatz, der sich konsolidiert über alle Standorte hinweg im vergangenen Jahr auf 140 Millionen Euro belaufen hat.
Sie beschäftigen sich ja jetzt schon eine ganze Weile mit dem Brexit. Wie sehr raubt Ihnen das den Schlaf?
Der Brexit raubt uns nicht den Schlaf, den lassen wir uns davon nicht rauben. Allerdings bedeutet er einen deutlich erhöhten Aufwand für uns aktuell in der Hinsicht, als dass die Unsicherheit, die sich jetzt schon über Monate, wenn nicht sogar Jahre erstreckt, zu sehr hohem administrativen Aufwand führt, weil ständig neue Szenarien entwickelt werden müssen, wie es denn nun kommt. Und dann kommt es doch ganz anders. Das heißt, die Arbeit, die geleistet wurde, war für die Katz, um es so platt zu sagen. Das ist schon ein hoher Aufwand für uns. Aktuell, jetzt Stand heute Vormittag, zeichnet es sich ab, dass ein harter Brexit kommt. Unsere Kunden stehen bei uns und wollen Risk Mitigation Planungen von uns haben, wollen die Zollformalitäten anders abwickeln, haben zum Teil die Transportdauer schon deutlich hochgezogen. Wir haben einen wichtigen Kunden in UK, der hat die Transportdauer aktuell von 3 bestehend auf 8 Werktage erhöht. Das sind alles Dinge, die wir einplanen müssen bei unserer ganzen Fertigungssteuerung. Wir haben Kunden, die fordern, dass wir die Rechnungen jetzt schon versenden, bevor die Ware überhaupt bei uns vom Hof geht, weil die Kunden die ganze Zollabwicklung ausgeliefert haben an einen dritten Beteiligten, an einen externen Agenten. Das sind Forderungen des Kunden, die wir aktuell gar nicht abbilden können, auch durch unser System. Ich kann keine Rechnung für einen Teil kreieren, was noch gar nicht fertig hergestellt ist oder was noch gar nicht mit dem LKW unser Hofgelände verlassen hat. Aber das sind ganz viele solche Detailfragen, mit denen wir uns momentan in der Kundenbeziehung herumschlagen müssen und die unheimlich viel Aufwand bedeuten und Kapazitäten binden.
Sie versuchen ja jetzt schon eine ganze Weile, sich auf den Brexit vorzubereiten. Ausgeschlossen ist ein chaotischer EU-Austritt bis heute nicht. Erst gab es einen Deal mit Theresa May, jetzt einen veränderten mit Boris Johnson. Verabschiedet wurde der aber bis heute nicht. Wie sehr nervt Sie denn das Ganze hin und her?
Es nervt total. Es verunsichert die Mitarbeitenden. Wir haben Gott sei Dank eine sehr rührige IHK hier, die uns auch wirklich sehr hilft, weil viele, viele Infoveranstaltungen angeboten werden. Und was für uns Gold wert ist, ist eine Checkliste der IHK, die heißt Ready for Brexit und die wir immer wieder aktuell auf die neuen politischen Diskussionen anpassen. Denn die Kunden fordern von uns ein sogenanntes Self-Assessment, um das Risiko eines wie auch immer gearteten Brexits zu bewerten. Wir wissen aber gar nicht, was da eigentlich gefragt ist, was das sein soll, ist ja für uns auch neu. Und da ist es gut, wenn wir diese Checklisten haben, bedeutet aber auch, dass die immer wieder angepasst werden müssen auf die neuen politischen Diskussionen, bedeutet auch, dass wieder neue Infoveranstaltungen angeboten werden, wo ich natürlich Mitarbeitende hinschicken muss. Und zwar nicht nur Mitarbeitende beispielsweise, die sich um Zollabwicklung und Versand kümmern, sondern auch die Vertriebsmitarbeiter und auch die Einkaufsmitarbeiter, denn auch beschaffungsseitig ist es beispielsweise so, dass wir von Kunden in UK Teile bekommen, die wir an den Behälter montieren und dann den fertig montierten Behälter wieder nach UK schicken. Auch hier werden sich Zeiten und auch Kosten verändern. Sicher nicht zum Positiven, so sehen wir es jetzt, aber auch damit müssen wir ja irgendwie umgehen. Beispielsweise gab es Überlegungen, dass wir uns bevorraten mit diesen sogenannten Anbauteilen. Denn wenn wir die nicht bekommen vom Kunden, können wir nicht weitermachen und können dann auch die Ware fristgerecht nicht ausliefern. Also es hängt alles mit allem zusammen und insofern muss man sagen, es nervt total, wobei wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo man denkt, Hauptsache diese Unsicherheit hört auf, dass man mal weiß, wo man jetzt dran ist.
Wie viele Leute müssen sich denn bei Ihnen mit den Brexit-Vorbereitungen beschäftigen?
Vor kurzem hat eine Informationsveranstaltung stattgefunden, wo ich weiß, dass die Firma LKMED mit 15 Personen vertreten war. Das bezieht sich auf die Standorte hier in Mittelhessen, Biedenkopf und Dautphetal, dann doch ein recht hoher Prozentsatz an Mitarbeitenden nur aus Zoll und Versand und auch Vertrieb. Das sind die, die nur die Veranstaltung besucht haben, die dann hinterher informiert werden und die umsetzen, was dort diskutiert wird. Also der Multiplikatoreffekt ist sicherlich mit mal 4 zu beziffern. Das bedeutet für ein mittelständisches Unternehmen, wie wir es sind, doch einen ganz erheblichen Aufwand. Wir können den leisten und wir wollen den auch leisten, weil wir ja unsere Kunden gut bedienen wollen. Für kleinere Unternehmen stelle ich mir das deutlich schwieriger vor, wenn die Personen dann auch einfach fehlen.
Jetzt ist der Brexit ja irgendwie eine Grenzerfahrung. Schließlich will Großbritannien die Zollgrenzen im Ärmelkanal wieder hochziehen. Wo sind Sie denn bei den Vorbereitungen auf den Brexit auch schon mal an Grenzen gestoßen?
Wir sind zum Teil von den Kunden mit absurden Forderungen konfrontiert. Das, was uns wirklich momentan beschäftigt, weil der Kunde auch darauf beharrt, ist, dass wir die Rechnung versenden, 2 Tage, bevor wir die Ware überhaupt versenden. Das kann unser System, unser ganzer Prozess kann das gar nicht abbilden und wir dürfen es auch gar nicht. Das ist wirklich eine absurde Forderung, aber der Kunde besteht darauf. Das sind wirklich ganz, ganz absurde Situationen oder auch das Thema, wie verändern sich die Transportzeiten und die Transportdauer. Wir fragen uns wirklich, wenn die Zeiten so kommen, wie der Kunde es momentan kalkuliert, wie laufen dann dort beim Endkunden die Montageprozesse ab? Wie soll das funktionieren? Insofern fragen wir uns wirklich, wie soll das überhaupt gehen und sind auch ein bisschen gespannt.
Der Chef von LKMed, dem Kunststofftechnikunternehmen aus dem mittelhessischen Biedenkopf, das ist Eberhard Flammer. Er ist gleichzeitig auch Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages, der 400.000 hessische Unternehmen mit insgesamt 1,8 Millionen Beschäftigten vertritt. Herr Flammer, wie gut sind denn die hessischen Unternehmen insgesamt auf den Brexit vorbereitet?
Die hessischen Unternehmen haben natürlich kein Fernglas, mit dem man in die Zukunft schauen kann. Und die machen genau das Gleiche wie andere. Die stochern da so ein bisschen mit einer Stange im Nebel rum und wollen ja doch vorbereitet sein. Wir haben in der Organisation festgestellt und erhoben, dass 7 von 10 hessischen Unternehmen sich aktiv und aufwendig mit der Frage befasst haben. Also 7 von 10 Unternehmen haben konkrete Vorbereitungen getroffen. Die Wirksamkeit dieser Vorbereitungen wird man nachher sehen.
Jetzt ist absehbar, dass der Handel mit Großbritannien wegen des Brexits zurückgehen könnte. Inwiefern sind denn da auch Arbeitsplätze in Hessen von bedroht?
Ich sehe das nicht so direkt. Bei Beschäftigung bin ich insgesamt sehr viel ruhiger und vernünftiger als die große Welle. Es könnte uns aber im Ergebnis, wenn wir an der Beschäftigung festhalten, könnte es uns Ertrag kosten, also Wertschöpfung, nicht? Und die Wertschöpfung hat nicht nur Auswirkungen in die Wirtschaft und in die Unternehmen hinein, sondern auch in die öffentlichen Kassen. Das muss man ganz klar sehen.
Haben Sie denn bei all dem Hin und Her auch schon mal die Geduld verloren und gesagt, jetzt ist langsam mal gut, jetzt reicht's?
Also so kann man natürlich denken. Das ist nach dem Motto, lieber den Spatz auf der Hand als die Taube auf dem Dach. Alle haben wir noch den gleichen Wunsch, den Jean-Claude Juncker auch gesagt hat, am liebsten wäre uns oder die Tür ist immer offen, dass die zurückkommen, wenn die weiter im europäischen Verbund wären. Ich glaube, da muss man einfach einen größeren Wertbegriff ansetzen. Die wirtschaftliche Dämpfung tritt wohl eher innerhalb UK selber ein, weil die am meisten mit den Auswirkungen zu tun haben. Die bereiten sich auf der anderen Seite in einer Weise vor, dass sie die Steuern senken. Dort sollen Ertragssteuern auf einen sehr niedrigen zweistelligen Satz, man spricht, glaube ich, von 15%, reduziert werden. Das wäre dann mal die Hälfte von dem, was in Deutschland fällig ist. Das kann natürlich schon auch dort einen gewissen Schub auslösen. Und dann steht man da als EU oder als Deutschland oder Hessen auch im Wettbewerb.
Aufgrund des Brexits könnte auf europäischer und auf deutscher Seite Wertschöpfung verloren gehen, sagt Eberhard Flammer, Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages. Das belegt auch eine Studie des privaten Prognos-Institutes für Wirtschaftsforschung und Politikberatung. Ausgerechnet haben die Experten, wie schwer ein No-Deal die deutsche Wirtschaft belasten könnte. Das Ergebnis ist überraschend. Dazu spreche ich jetzt mit Michael Böhmer vom Prognos-Institut.
HR Info Wirtschaft.
Wie viel Angst muss denn die deutsche Wirtschaft vor einem No-Deal-Brexit haben?
Da sind wir der Auffassung, zum einen haben sich die Unternehmen in den letzten 2, 2,5 Jahren wirklich darauf vorbereiten können, auf dieses Szenario. Also operativ können sie nicht mehr überrascht sein. Diese Kosten bekommt man in den Griff. Zum anderen sollte man nicht immer nur auf die Exportzahlen schauen. Im Export ist Großbritannien der fünftwichtigste Handelspartner für uns, aber wir müssen eigentlich schauen, wie ist die Wertschöpfung, die hier in Deutschland erstellt wird und die dann nach Großbritannien geht, denn an der Wertschöpfung hängen unsere Arbeitsplätze und wenn man sich das anschaut, sieht die Welt ein bisschen anders aus und deutlich weniger dramatisch.
Ist es denn im Vergleich mit dem No-Deal-Brexit überhaupt noch sinnvoll, den Brexit jetzt noch weiter aufzuschieben? Ich meine, das hat ja viele sehr genervt. Erst hieß es Ende März wäre der Austritt, dann gab es eine Verlängerung, dann war nicht klar, ob die Briten an den Europawahlen teilnehmen oder vorher austreten. Jetzt hieß es dann Ende Oktober, jetzt sieht es so aus, als gäbe es noch eine Verlängerung. Ist es denn jetzt halt überhaupt noch sinnvoll, den Brexit weiter aufzuschieben oder wäre es besser, jetzt zu sagen, jetzt ist Schluss, weil damit ja auch die Unsicherheit für die Wirtschaft weiter verlängert wird?
Genervt sind wir, glaube ich, alle, ob auf der Insel oder hier, keine Frage. Nur ist der Grad des Genervtseins, glaube ich, kein guter Ratgeber dafür zu sagen, wie wir jetzt handeln sollen, sondern wir müssen einfach kühl rechnen. Und so haben Sie es gesagt in der Frage. Wir haben auf der einen Seite die Kosten des No-Deal-Brexit, wir haben auf der anderen Seite aber auch die Kosten der Unsicherheit. Also wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht mit dem Handel in Großbritannien, auch mit den Investitionsbedingungen, dann halte ich mich zurück mit Investitionen, ich halte mich zurück mit Geschäftsplanung, ich halte mich zurück bei der Frage, welche Märkte möchte ich in Zukunft bearbeiten und so weiter. Und je länger diese Unsicherheitsphase andauert, desto größer sind natürlich diese Kosten. Und irgendwann kommen Sie zu einem Punkt, dass Sie sagen, dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und wir sind der Auffassung, Langsam sind wir an diesem Punkt angelangt. Nochmal, es wäre besser, wir würden uns einigen, möglichst eng zusammenzubleiben. Aber wichtig ist wirklich jetzt auch mal zu einem Ende zu gelangen. Und die Kosten des No-Deals sind da, aber sie stellen kein Schreckgespenst mehr dar für die deutsche Wirtschaft.
Wenn Sie sagen, langsam sind wir da, kann man das irgendwie ungefähr einordnen? Jetzt noch ein Monat, noch drei Monate, wann jetzt Schluss sein muss?
Ja, das ist schwierig, weil immer wenn wir über Verlängerungen sprechen, dann sprechen wir über Verlängerungen um 4 Wochen, um 3 Monate und so weiter. Dann kann man immer noch sagen, naja, die 4 Wochen machen es jetzt auch nicht mehr aus. Aber in der Summe sind wir natürlich jetzt schon 3,5 Jahre nach dem Referendum. Eigentlich haben die Briten schon im Sommer 2016 gesagt, wir wollen raus, und möglicherweise sind sie 2020 immer noch nicht raus. Also so lange dauert jetzt die Unsicherheitsphase schon an. Von daher ist es schwierig, das jetzt zu beziffern. Natürlich kann man 1 und 4 Wochen immer noch dazugeben, aber wenn sich denn jetzt abzeichnen sollte, dass dieser Prozess sich noch richtig in die Länge zieht, dann muss man sich ernsthaft fragen, was ist denn jetzt hier das richtige Vorgehen. Danach im Übrigen ist uns ja völlig ungenommen und beide Seiten haben ein vitales Interesse daran, nachher wieder eine relativ weitgehende Integration, also über ein Freihandelsabkommen oder Ähnliches, wieder zustande zu bringen. Wir wollen uns ja nicht dauerhaft von den Briten trennen, sondern wir wollen jetzt einfach klare Verhältnisse haben und dann wieder sagen können, uns aufstellen und sagen, so machen wir jetzt weiter für die Zukunft, um wieder enger zueinander zu rücken.
In dem Wahlkampf ums Brexit-Referendum haben die Brexit-Befürworter behauptet, ja, das wird überhaupt kein Problem. Europa gibt uns schon, was wir wollen. Spätestens am Ende sagt die deutsche Automobilindustrie, wir wollen unbedingt den Freihandelsvertrag mit Großbritannien. Das wird gar kein Problem. Jetzt ist es nicht so gekommen. Die deutsche Automobilindustrie oder überhaupt die deutsche Industrie hat ja eher gesagt, der Binnenmarkt ist wichtiger. Wie stark ist denn welche Branchen sind denn bei uns betroffen von dem Brexit?
Also die Diskussion drehte sich ja in Deutschland in der Tat immer um die Automobilindustrie, völlig richtig. Das ist bezogen auf die Exporte auch zutreffend. Wenn wir uns aber anschauen, wie ist die Wertschöpfung in Deutschland, die dann nach Großbritannien geht, dann relativiert sich das Bild ein bisschen, denn viel von den Autos, die in Deutschland produziert werden, beruht auf Vorleistungen aus anderen Ländern. Also wenn Sie beispielsweise ein Auto im Wert von 30.000 Euro nach Großbritannien exportieren, ist da ja nicht 30.000 Euro deutsche Wertschöpfung drin, sondern da kommt ganz viel aus anderen Ländern, vielleicht aus der Slowakei, aus Polen und so weiter. Das betrifft die Automobilwirtschaft in Deutschland dann unmittelbar erstmal nicht. Stärker betroffen ist die Pharmaindustrie. An zweiter Stelle folgt die Elektrotechnik. Was auch richtig ist, wenn man sich überlegt, oder Sie sagten, beim Brexit-Referendum wurde gesagt, die Kontinentaleuropäer würden viel verlieren. Alle Untersuchungen, die es dazu gibt, sprechen eigentlich immer von einem Verhältnis von 1:7, 1:10 in etwa, was die Kosten des Brexit betrifft. Also das heißt, wenn Kontinentaleuropa 1 Million verliert, dann verliert Großbritannien 10 Millionen. Und dieses Verhältnis ist relativ unstrittig. Also die großen Verlierer sind in jedem Fall die Briten. Aber auch das sollte für uns nicht Maßgabe sein. Wir sollten nicht sagen, wir verlieren weniger, sondern wir sollten ja zusehen, dass wir möglichst gar nichts verlieren.
Ein Ergebnis der Prognosestudie zu den No-Deal-Folgen ist, dass die Pharmabranche in Deutschland am stärksten von einem chaotischen EU-Austritt Großbritanniens betroffen wäre. Darüber spreche ich mit Pierre Gröning. Er vertritt den Verband der chemischen Industrie in Brüssel. Herr Gröning, über 11.000 Chemikalien müssen wegen des Brexits neu zugelassen werden. Das klingt nach einer Menge Aufwand.
Es ist ein aufwendiges Verfahren. Letztendlich müssen britische Unternehmen, das können auch, sagen wir mal, Unternehmen sein, die einen Stammsitz in Deutschland haben, aber mit einer britischen Niederlassung dort am Markt tätig sind, müssen letztendlich Chemikalien umschreiben lassen bei der Europäischen Chemikalienagentur ECHA, die sitzt in Helsinki. Das ist letztendlich ein Verwaltungsprozedere mit Geld verbunden, mit einem gewissen Papierkram verbunden, stemmbar, aber wie gesagt, Kosten sind involviert und deswegen haben Unternehmen auch weiterhin noch Bedenken umzumelden, weil letztendlich die Frage ist, lohnt sich das finanziell, und eine Ummeldung letztendlich dann nur vorgenommen wird, wenn man auch eine Klarheit hat, was mit dem Brexit passiert, und das ist wie gesagt noch in der Schwebe. Das heißt, ein paar Akteure halten, sage ich mal, die Umschreibungen noch zurück, hoffen aber, dass sie dann rechtzeitig alle Formalien dann einhalten können.
Sind denn diese Neuzulassungen der größte Akt für die chemische Industrie, um sich auf den Brexit vorzubereiten?
Ich denke, das ist stemmbar für Unternehmen. Wie gesagt, das ist eher ein Verwaltungsakt, da fließt natürlich auch dann Personal rein, aber letztendlich die große Schwierigkeit ist, sicherzustellen, dass die Lieferketten in Zukunft noch funktionieren werden. Und wie gesagt, da müssen Lagerbestände aufgebaut werden. Natürlich versucht jeder derzeit Lagerbestände aufzubauen. Das heißt, die Lagerkapazitäten im Vereinigten Königreich sind ausgereizt. Das ist natürlich eine teure Aktivität, wie gesagt, weil der Markt nicht entsprechende Kapazitäten bietet. Und man muss Lieferketten überprüfen. Das sind ja hochkomplexe Lieferketten, die in der chemisch-pharmazeutischen Industrie greifen. Das heißt, man muss dann teilweise über 3-4 Ebenen in die Lieferkette reinschauen, wo könnte dann ein britisches Unternehmen eine Vorleistung liefern, die durch einen Ausfall dann, wie gesagt, die gesamte Produktion stört. Das heißt, man muss mit der Lupe in die Lieferkette gehen und das erfordert Zeit und Kraft und dadurch auch Geld.
Jetzt müssen die EU-Staats- und Regierungschefs in den kommenden Tagen entscheiden, ob sie Großbritannien nochmal eine Verlängerung gewähren wollen. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht?
Ja, die Verlängerung muss natürlich unbedingt gegeben werden den Briten, dass Zeit besteht, das jetzt dann ausgehandelte Abkommen zu ratifizieren auf beiden Seiten und dann eben der geregelte Brexit dann aller Voraussicht nach dann Ende Februar stattfinden könnte. Was wir natürlich vermeiden wollen, ist jetzt der große Showdown zum 31.10. hin mit einem ungeregelten Brexit zum 1. November. Das wäre natürlich das Horrorszenario, dass es zu vermeiden gilt.
Besteht denn bei Ihnen noch ein Funke Hoffnung, dass die Briten es sich doch nochmal anders überlegen und am Ende in der EU bleiben?
Die Hoffnung ist nicht aufgegeben. Letztendlich müsste eine schnelle Entscheidung und dann auch, müsste man sagen, eine endgültige Entscheidung her. Und das ist so ein bisschen was auch bezweifelt wird, auch in Brüsseler Kreisen. Selbst wenn es jetzt zu einem neuen Referendum käme, wäre das wirklich auf Dauer, auf mittelfristige, vielleicht sogar langfristige Dauer dann die Entscheidung der Briten oder würden dann eben die Brexit-Befürworter erneut natürlich dann versuchen, wieder bei Gelegenheit ihr Argument zu setzen. Das heißt, ja, natürlich hoffen wir, dass der Brexit verhindert werden kann, aber es müsste dann eben auch eine dauerhafte Situation sein.
Pierre Gröning vom Verband der chemischen Industrie wünscht sich also vor allem eine endgültige Entscheidung der Briten. Ziemlich klar wäre der Schnitt auf jeden Fall, wenn die EU-Staats- und Regierungschefs doch noch Nein zu einer Verlängerung sagen und Großbritannien am 31. Oktober damit dann ohne Deal aus der EU austreten müsste. Ob man so einen klaren Schritt bevorzugen sollte, das habe ich Ulrich Ackermann vom Verband der Maschinen- und Anlagenbauer VDMA gefragt.
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, weil harter Brexit bedeutet schon sicherlich Wochen oder gar Monate lang ziemliches Chaos im bilateralen Lieferbereich. Also das, glaube ich, wünscht sich niemand. Ich glaube schon, dass die Firmen sich eigentlich einen geregelten Brexit wünschen, der ja erstmal bedeutet, dass ja eigentlich alles so bleibt, wie es ist. Weil es wird ja eine Übergangszeit geben, so ist es zumindest angedacht, in der eigentlich sich nichts ändert. Also Großbritannien ist zwar nicht mehr im Binnenmarkt, aber wird noch genauso behandelt. Und in dieser Zeit verhandelt man dann einen Vertrag über die zukünftige Beziehung. Das heißt also, die erste Zeit ändert sich ja gar nichts. Und deswegen ist das für die Firmen natürlich eine gute Situation.
Jetzt ist der eigentliche Stichtag, der 31. Oktober, ja nicht mehr weit weg. Wie bereiten sich denn die Maschinen- und Anlagenbauer jetzt noch auf den Brexit vor?
Also im Moment ist es so, dass die Firmen eigentlich der Brexit nur noch nervt. Man hatte sich damals vorbereitet, als der erste Brexit-Termin feststand. Man hat die Läger aufgebaut, man hat seine interne Verwaltung, seine Versandleute angewiesen, sich darauf vorzubereiten. Dann kam der Tag und es gab keinen Brexit. Danach gab es die erste Verschiebung, wieder Verschiebung und dann neue Wendungen hin und her. Und mittlerweile sagen die Firmen, dann soll er halt kommen, aber ich mache hier keine besonderen Aktivitäten mehr dafür.
Und wie sehr sehen sich die Maschinen- und Anlagenbauer bedroht vom Brexit?
Ich meine, bei uns ist es so, dass die meisten Firmen des Maschinenbaus Lieferanten nach Großbritannien sind. Das heißt, es gibt dort relativ wenig Produktionsstätten, die natürlich ganz anders betroffen sind von einem harten Brexit oder überhaupt von Brexit. Die meisten liefern Maschinen und Anlagen nach Großbritannien und die sagen sich halt, mein Gott, dann dauert das jetzt halt ein bisschen länger. Und am Ende werde ich dann doch mein Geld bekommen und mein Geschäft machen. Und es ist halt ein bisschen komplizierter, dauert ein bisschen länger. Der Kunde muss vielleicht noch irgendeinen Zoll zahlen. Aber im Endeffekt belastet es mich als Unternehmen eigentlich nicht so stark. Das ist jetzt erstmal so die generelle Sichtweise. Natürlich, wenn der Brexit kommt, ist schon zu vermuten, dass es wirtschaftlich erstmal schwieriger wird, dass die Anzahl der Aufträge rückläufig ist. Und damit natürlich das Geschäft betroffen ist. Und Großbritannien ist halt schon ein wichtiger Markt für den deutschen Maschinenbau. Er ist so Nummer 5, Nummer 6, je nachdem, für den Gesamtbereich. Und das heißt, da steht schon einiges auf dem Spiel.
Sagt Ulrich Ackermann vom Verband der Maschinen- und Anlagenbauer. Von Order keine Spur, was das Brexit-Chaos mit der Wirtschaft macht, das war unser Thema hier bei HR Info Wirtschaft. Auch als Podcast auf hrinforadio.de, überall wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.